Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir schlagen noch einmal den ersten Korintherbrief auf. Und ich lese dort im 15. Kapitel von Anfang an. 1. Korinther 15 von Anfang. Ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach der Schrift. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag, nach der Schrift. Und dass er Kephas erschienen ist und dann den Zwölfen, danach auch mir, mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen ihr meisten bis jetzt übrig geblieben sind, aber einige auch schon entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, danach den Aposteln, allen, zuletzt aber auch mir. Ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Bis hierher. Liebe Geschwister, mit diesen Worten eröffnet Paulus, der Apostel, eines der wichtigsten Kapitel, die er in seinen Briefen je geschrieben hat. 1. Korinther 15, die große Apologie der Auferstehung Jesu. Dass sie einfach stattgefunden haben muss, weil sonst alles keinen Sinn macht. Und er geht so weit, dass er sogar sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles umsonst. Dann glaubt ihr umsonst, ist alles umsonst. Deshalb ist das die wichtigste Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Christus ist auferstanden. Damit er natürlich aufersteht, gibt es vorher eine Leidensgeschichte. Und diese Leidensgeschichte, die betrachten wir auch mit großer Betroffenheit. Aber das Wichtigste ist, dass er gesiegt hat und dass er auferstanden ist. Darauf müssen wir unser Augenmerk am meisten richten. Liebe Gemeinde, ich stelle euch eine Klasse vor, in der ich seit diesem Jahr unterrichten darf. Es ist mir eine große Ehre. Diese große Ehre hat damit zu tun, dass ich normal nicht Kinder dieses Alters unterrichte. Und plötzlich ist es mir wie ein Geschenk serviert worden. Und ich freue mich über meine liebe MS1, Mittelschule, 1. Klasse. Kommt ihr mal rauf und stellt euch auf, dass die Leute euch sehen. Sie stellen sich schon auf mit den Mikros, die sie dann brauchen. Ich hoffe, das geht sich alles aus. Ah, der liebe Reik kommt schon und klärt die letzten Probleme. Gut. Also was möchte ich euch sagen über die? Ihr könnt sie zählen, yes, das sind 10 Kinder. In Wirklichkeit ist die Klasse aber fast doppelt so groß. Es sind 19 Kinder, aber weil die Ferien schon begonnen haben, sind halt einige nicht da. Und ich muss mich bei Leuten bedanken, bei Eltern dieser Kinder, die vielleicht auch andere Pläne gehabt haben, aber die hier geblieben sind wegen dieses Gottesdienstes, dass sie ihre Kinder mitmachen können. Vielen Dank euch, dass ihr das mit so großer Freude bis jetzt eingeübt habt. Wir werden das jetzt einfach anfangen. Was wir machen ist, wir bringen das, was in der Christenheit lange Tradition hat. Dass um die Osterzeit, ja die ganze Christenheit daran denkt, dass Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Und darüber wollen wir jetzt reden. Darüber wollen wir auch singen. Wir bringen eine kleine Passion für Kinder. Die Autorin und die Komponistin dieser kleinen Passion ist Margret Birkenfeld, eine ganz außergewöhnliche Frau, die unlängst, vor kurzer Zeit, erst wenigen Jahren, im Alter von 93 oder 95 gestorben ist und die bis zum Schluss gewirkt hat. Sie hat eine ganze Schar von Generationen von Kindern und Jugendlichen geprägt mit dem, was sie sozusagen im Dienste für den Herrn Jesus an Musik für Kinder geschaffen hat. Und heute wollen wir einen Teil euch geben. Liebe Kinder, wir legen jetzt los. Und unser erstes Lied ist eine Einladung an alle, mit uns doch nach Jerusalem zu kommen und anzuschauen, was dort geschehen ist.
Kommt Kinder, lasst uns gehen. Der größte König aller Zeiten, der Erd und Himmel hat gemacht, will nun zum Sterben sich bereiten. Er wird verspottet und verlacht. Komm, Kinder, lasst uns gehen.
Es war kurz vor dem Passafest. Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jerusalem. Plötzlich sagte Jesus: Seht, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort werde ich sterben. Man wird mich verspotten und geißeln und ans Kreuz schlagen. Aber am dritten Tag werde ich wieder auferstehen. Die Jünger wurden traurig. Es war nun schon das dritte Mal, dass Jesus von seinem Tod sprach. Sie konnten es nicht verstehen. Nun kamen sie in das Dorf Bethanien, das nah bei Jerusalem liegt. Sie besuchten Simon, der einmal aussätzig gewesen war. Als sie am Tisch saßen und aßen, kam Maria herein, die auch in Bethanien wohnte. Sie trug etwas in der Hand, eine wunderschöne Flasche mit Salböl, das herrlich duftete. Es war das Wertvollste, was sie besaß. Und diese Flasche zerbrach sie und schüttete die kostbare Salbe dem Herrn Jesus auf den Kopf. Wie konnte sie so etwas tun? Das hat doch so viel Geld gekostet. Die Jünger meinten, man hätte die Salbe lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch Jesus sagte: Warum macht ihr Maria traurig mit euren Reden? Sie hat mir eine große Freude bereitet. Und das sage ich euch überall, wo man erzählen wird, was in diesen Tagen geschehen ist, wird man auch davon reden, was Maria für mich getan hat.
Das Beste, was ich habe, Herr, schenke ich dir. Du weißt,
Heute wurde das Passahlamm geschlachtet und zur Erinnerung an den Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Es war das letzte Passafest, das Jesus mit seinen Jüngern feierte. Als sie zusammen am Tisch saßen und aßen, stand Jesus plötzlich auf. Was hatte das zu bedeuten? Er legte sein schönes Oberkleid ab und band sich ein Tuch vor. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Sie waren erstaunt und Petrus wollte es sich zuerst gar nicht gefallen lassen. Als Jesus wieder bei den Jüngern am Tisch saß, sagte er: Wisst ihr, warum ich das getan habe? Ich wollte euch zeigen, dass ihr miteinander, wie ihr miteinander umgehen sollt. Tut euch gegenseitig so viel Gutes, wie ihr nur könnt, auch wenn ihr euch dabei bücken müsst, wie ich es getan habe. Nur daran werden die anderen Leute erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euch untereinander lieb habt.
Wir stehen so gern ganz vorne an, dass jedermann uns sieht und staunen sagt, was der noch kann. Da kommt kein Mensch mehr mit. Doch Jesus hat nicht so gedacht. Er hat sich selbst zum Knecht gemacht. Doch geht zum einen.
Nun wurde der Herr Jesus sehr traurig und sagte: Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger erschraken. Wer konnte es sein? Einer nach dem anderen fragte ihn: Herr, bin ich es? Da sagte Jesus: Wem ich diesen Bissen gebe, wenn ich ihn eingetaucht habe, der ist es. Und er gab ihm den Judas. Judas nahm den Bissen, dann ging er zur Tür hinaus. Was hatte er vor? Judas war vor wenigen Stunden bei den Hohepriestern gewesen und hatte ihn verraten, wo Jesus diese Nacht zu finden wäre. Sie hatten ihm 30 Silberstücke dafür gegeben. Nun aber ging er hinaus in die dunkle Nacht. Nachdem sie das Passahlamm gegessen hatten, nahm Jesus das Brot, brach es in Stücke und verteilte es unter seine Jünger. Dabei sagte er: Esst alle davon und denkt daran, dass mein Leib für euch zerbrochen wird wie dieses Brot. Da nahm er einen Becher mit Wein, gab ihn dem Jünger, der neben ihm saß, und sagte: Trinkt alle daraus, und denkt dabei an mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und immer, wenn ihr zusammenkommt und das Brot esst und den Wein trinkt, sollt ihr daran denken, was ich für euch getan habe.
Musik.
Nach dem Essen sprachen sie zusammen den Lobgesang und gingen dann hinaus an den Ölberg. Auf dem Weg sagt Jesus zu seinen Jüngern: Heute Nacht werdet ihr euch alle über mich ärgern und ihr werdet mich alle im Stich lassen. Nein, niemals, rief Petrus. Doch, sagte Jesus, und du, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal behaupten, dass du mich nicht kennst. Nein, das werde ich nie tun, eher will ich mit dir sterben, rief Petrus eifrig. Und die anderen Jünger sprachen ebenso. Unterdessen waren sie in einen Garten gekommen, der hieß Gethsemane. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Setzt euch hier hin, ich will etwas weitergehen und zu meinem Vater beten. Petrus, Johannes und Jakobus durften mit ihm gehen. Da wurde Jesus sehr traurig und sagte zu den drei Jüngern: Bleibt hier und steht mir bei. Lasst mich doch nicht allein. Er ging noch ein paar Schritte weiter, fiel zur Erde, betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass mich doch nicht für die Sünden der Menschen gekreuzigt werden. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dann ging er zurück zu den drei Jüngern. Doch sie konnten ihn nicht trösten, denn sie waren vor lauter Traurigkeit eingeschlafen. Könnt ihr nicht mit mir wach bleiben? Fragte Jesus traurig. Und er ging wieder weg, um weiter zu beten. Als seine Angst immer größer wurde, kam ein Engel vom Himmel und sprach ihm Mut zu. Plötzlich wurde es laut im stillen Garten. Eine große Schar Männer kam herein mit Fackeln, Schwertern und Lanzen. Mitten unter ihnen ging Judas. Der hatte den Leuten ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, den müsst ihr gefangen nehmen. So ging er auf Jesus zu, küsste ihn und sagte dabei: Sei gegrüßt, Rabbi. Aber Jesus fragte: Mein Freund, warum bist du gekommen? Da packte ihn die Meute, fesselte ihn und führte ihn ab in das Haus des Hohenpriesters Kaiphas. Die Jünger aber verließen ihn alle und flohen. Nur Petrus folgte ihm von Ferne nach bis in den Hof des Hohenpriesters.
Alle Freunde haben ihn verlassen.
Nun kamen der Hohenpriester, die Ältesten des Volkes und der ganze Hohe Rat zusammen. Sie wussten genau, dass Jesus nichts Böses getan hatte. Er hatte ihnen nur die Wahrheit gesagt, und das konnten sie nicht ertragen. So suchten sie nach einer Beschuldigung, damit sie Jesus töten könnten. Aber sie fanden nichts, was sie ihm vorwerfen konnten. Schließlich rief der Hohepriester: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. Bist du Christus, der Sohn Gottes? Da antwortete Jesus: Ja, ich bin es. Und bald werde ich mich zur rechten Seite Gottes setzen sehen und wiederkommen mit den Wolken. Da wurde der hohe Priester zornig und schrie: Er hat Gott gelästert. Habt ihr es gehört? Dafür muss er sterben. Da stürzten sie auf ihn los, spuckten ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit ihren rohen Fäusten. Sie verbanden ihm die Augen, schlugen ihn und schrien: Du weißt doch alles. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Petrus aber saß draußen im Hof und wärmte sich mit den anderen am Feuer. Da kam eine Magd auf ihn zu und sagte: Du bist doch auch immer mit dem Jesus von Nazareth gegangen? Ach, ich weiß nicht, was du sagst, murmelte Petrus unwillig und ging zur Hoftür hinaus. Da sah ihn eine andere. Seht mal, rief sie, der gehört auch zu diesem Jesus. Ärgerlich sagte Petrus: Ich weiß nicht, was du willst. Ich kenne den Menschen nicht. Nun redeten gleich mehrere auf ihn ein: Wir haben dich auch bei Jesus gesehen. Petrus wurde böse und behauptete zum dritten Mal: Ich kenne diesen Jesus nicht. Da krähte der Hahn. Im gleichen Augenblick drehte sich Jesus um und sah Petrus an. Dieser Blick ging Petrus durch und durch. Und er dachte daran, was Jesus gesagt hatte. Da ging er hinaus und weinte bitterlich.
Was du
wurde Jesus vor den römischen Statthalter Pontius Pilatus geführt. Dieser fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Ja, das bin ich. Die Hohenpriester und Ältesten brachten ihre falschen Anklagen vor. Doch Jesus verteidigte sich nicht und sagte kein Wort. Und Pilatus fragte ihn: Hörst du denn nicht, wie sie dich verklagen? Aber Jesus antwortete ihm nicht. So etwas hatte Pilatus noch nie erlebt und er wunderte sich sehr. Nun gab es eine besondere Sitte in Israel. Zum Passafest musste der Landpfleger einen Gefangenen losgeben, den sich das Volk selbst aussuchen durfte. Gerade zu der Zeit war einer mit Namen Barabbas unter den Gefangenen. Er war ein Räuber und Mörder. Als alle versammelt waren, fragte Pilatus: Wen soll ich euch noch losgeben, Barabbas oder Jesus, von dem manche behaupten, er sei der Christus? Da kam plötzlich ein Bote zu ihm. Seine Frau hatte ihn geschickt. Der Bote sagte ganz atemlos: Deine Frau hat gesagt, hüte dich, diesen Gerechten etwas anzutun. Ich habe heute Nacht einen schrecklichen Traum wegen ihm gehabt. Was sollte Pilatus nun machen? Die Hohenpriester und Ältesten überredeten das Volk, sie sollten um Barabbas bitten. Und als der Statthalter noch einmal fragte: Wen soll ich euch losgeben? Schrien alle: Barabbas, Barabbas! Und was soll ich mit Jesus machen? Fragte er weiter. Da schrie das ganze Volk: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Was hatte denn Böses gemacht, wollte Pilatus wissen. Aber sie schrien immer lauter und wilder: Kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn! Da wusch Pilatus seine Hände vor dem ganzen Volk und rief: Ich habe keine Schuld an dem Tod dieses Gerechten. Das müsst ihr auf euch nehmen. Außer sich vor Wut schrien die Juden: Sein Blut komme auf uns und unsere Kinder. Da gab ihnen Pilatus den Barabbas los. Jesus aber übergab er den römischen Soldaten. Die Soldaten schlugen Jesus den Rücken blutig. Dann flochten sie eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf den Kopf. Dazu legten sie ihm einen alten roten Soldatenmantel um und gaben ihm einen Bambusstab als Zepter in seine rechte Hand. Dann fielen sie vor ihm hin auf die Knie, wie man es vor einem König tat, und riefen spöttisch: Sei gegrüßt, Judenkönig! Sie nahmen den Stab und schlugen ihn damit auf den Kopf, dass die Dornen tief eindrangen. Welche furchtbaren Schmerzen müssen das gewesen sein! Doch Jesus ließ sich alles still gefallen und wehrte sich nicht.
Thank you.
Als sie ihn verspottet und gequält hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm wieder seine eigenen Kleider an. Dann führten sie ihn weg nach Golgatha. Das heißt auf Deutsch Schädelstätte. Es war der Ort, wo die Verbrecher hingerichtet wurden. Jesus musste sein Kreuz selbst tragen. Um ihn her wogte die Volksmenge. Die Soldaten johlten und spotteten, aber die Frauen von Jerusalem weinten. Plötzlich brach Jesus unter dem schweren Kreuz zusammen. Da kam gerade ein Mann vom Feld, Simon von Kyrene. Den riefen die Soldaten heran und er musste für Jesus das Kreuz tragen. Und weiter ging der ganze Zug bis nach Golgatha. Dann wurde Jesus gekreuzigt. Große Nägel schlugen ihm die Soldaten durch Hände und Füße. Über seinem Kopf befestigten sie ein Schild. Darauf stand geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Ein König am Kreuz mit einer Dornenkrone. Aber Jesus betete: Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie hier tun. Zur gleichen Zeit wurden auch noch zwei Verbrecher gekreuzigt. Einer von ihnen schrie und fluchte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann rett dich doch selbst und auch uns. Der andere aber sagte: Wir haben die Strafe verdient, aber dieser hat nichts Böses getan. Und zu Jesus gewandt bat er: Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da sagte Jesus zu ihm: Glaube mir, ich verspreche dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Dieser Verbrecher war der erste Mensch, der verstand, dass Jesus wirklich auferstehen würde. Plötzlich war es ganz finster. Mitten in die Dunkelheit hinein schrie Jesus laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wurde bestraft für die Sünden aller Menschen in der Welt. Darum musste Gott von ihm wegschauen. Und Jesus war ganz allein.
Welches der Welt Sünde trägt.
Jesus, ich habe Durst. Die Jünger, die Soldaten gaben ihm Essig zu trinken. Genauso war es in den Schriften der Propheten vorhergesagt. Und so geschah es nun. Als Jesus den Essig getrunken hatte, rief er: Es ist vollbracht. Und er neigte den Kopf und starb. Und wisst ihr, was da geschah? Es gab ein großes Erdbeben, sodass die Felsen krachend auseinanderbrachen. Im gleichen Augenblick riss der große Vorhang im Tempel mitten entzwei, von oben nach unten. Gott hatte das getan. Er wollte den Menschen damit zeigen, Jesus hat durch seinen Tod den Weg zu Gott freigemacht. Jeder, der will, kann nun zu ihm kommen. Um zu sehen, ob Jesus auch wirklich tot sei. Sie nahmen ihren Spieß und stachen ihn in die Seite. Es kam Blut und Wasser heraus. Jesus war gestorben.
Für mich trinkst du nach Gott.
Ein vornehmer Ratsherr, Josef von Arimathia, fragte Pilatus, ob er den Leichnam Jesu haben dürfte. Pilatus erlaubte es. Nikodemus, der jüdische Lehrer, der einmal bei Nacht zu Jesus gekommen war, kam nun auch und brachte eine große Menge duftender Kräuter zum Begräbnis. Die beiden legten Jesus in eine schöne neue Grabkammer. Dann rollten sie einen großen Stein vor die Tür des Grabes und gingen traurig nach Hause. Und mit ihnen trauerten seine Jünger. seine Mutter und die Frauen, die ihm so oft gedient hatten. Ganz früh am ersten Wochentag, am Sonntag, als es gerade hell wurde, kamen die Frauen zum Grab. Sie wollten noch feine Salben und Kräuter bringen, um den Leichnam Jesu noch einmal zu salben. Wie staunten sie, als sie sahen, dass der schwere Stein weggerollt war von der Tür zum Grab. Sie gingen hinein und erschraken. Der Leib Jesu war nicht mehr da. Hatte ihn jemand gestohlen? Als sie sich ganz bestürzt umdrehten, sahen sie zwei Engel in weißen Kleidern. Die sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch doch daran, wie er euch sagte: Ich muss gekreuzigt werden und sterben. Doch am dritten Tag werde ich auferstehen von den Toten. Da fiel den Frauen ein, dass Jesus dies tatsächlich gesagt hatte. Und sie liefen so schnell, sie konnten in die Stadt zurück, um es den Jüngern zu erzählen. Sie sollten nicht länger traurig hinter verschlossenen Türen sitzen. Die Jünger wollten es erst nicht glauben. Doch als sie hingingen und das leere Grab sahen, glaubten auch sie und wurden froh.
Das Schlusslied. Das Schlusslied ist ein altes Lied, aber ein sehr schwungvolles Lied. Eine Dreiviertelnote ist ein Herzschlag. Da müssen wir geschwind sein. Aber es soll genau wie die Kinder jetzt gesungen haben, auch unsere Freude vermitteln, dass Jesus auferstanden ist. Drum macht euch ran, Leute. Lobt Gott in diesem Lied. Die Nummer ist 177.
Thank you.
unser teurer Herr Jesus, das kann ja kein Mensch aussagen, was du getan hast. Und ebenso fehlen uns die Sinne, um wirklich zu begreifen, wie groß die Freude im ganzen Universum gewesen ist, dass du gesiegt hast. Und dass du mit deinem Sieg uns alle mit dir nimmst. Herr, dafür danken wir dir in Ewigkeit und es wird nicht genug sein. Du wolltest unser Leben bewahren und möge es ein Leben sein, dir zum Zeugnis, Herr. Für Menschen, die begreifen mögen, dass du lebst und dass du das Leben all denen gibst, die dir anhangen. Amen. Es gibt eine Tradition in der Kirche des Ostens. Der Ostergruß, ihr habt ihn kurz gesehen hier. Ich als Prediger sage, Christus ist auferstanden. Und ihr als Gemeinde müsst sagen, wahrhaftig, er ist auferstanden. Mit mächtiger Stimme, wollen wir das tun? Christus ist auferstanden.
Wahrhaftig, er ist
auferstanden. Amen. Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.